Hallo und herzlich willkommen im Einfach-Patent-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Friederike Stephan, ich bin Patenttrainerin und ich freue mich, hier auch verkünden zu können, dass ich mittlerweile über 12.000 Downloads von diesem Podcast habe. Und ja, vielen, vielen Dank. Wenn du einer meiner Hörer bist, die jetzt gerade erst reingekommen sind, dann freue ich mich, dass du da bist. Wenn du schon öfter meinen Podcast gehört hast, freue ich mich auch, dass du immer noch dran bist und dir der Podcast anscheinend gefällt. Und ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Downloads, fürs Dranbleiben, für mir auch Feedback geben teilweise. Also ja, wenn du noch ein paar Kommentare zu meinem Podcast hast oder auch mal Ideen hast, was ich ansprechen sollte, dann scheue dich nicht, mir auch einfach eine E-Mail zu schreiben und dann gucke ich mal, wie ich das aufgreifen kann. Jetzt geht's aber erstmal los mit der Folge und zwar spreche ich heute über Kreativitätstechniken. Das ist ein Thema, was sich Erfinder gewünscht haben, mit denen ich gesprochen habe, die auch meinen Podcast hören. Die haben gesagt, kannst du nicht mal was über Kreativitätstechniken machen? Und heute gebe ich dir einen Überblick über 7 verschiedene Methoden. Und ja, da steigen wir so ein bisschen kurz ein. Ich erzähle ein bisschen was über den Überblick jeweils über die Methode und auch über, wie man sie durchführt. Und hoffe, dass du viel Spaß damit hast. Ja, heute sprechen wir ja über die Kreativitätstechniken. Ganz kurz noch eine Ansage am Anfang. Du hast jetzt noch die Chance, dich bei meinem Kurs anzumelden, den ich zusammen mit dem Forum-Institut mache. Den Link tue ich dir in die Shownotes. Da geht es darum, einen 2-tägigen Überblick über Patentrecht zu bekommen, und zwar speziell für Erfinder, die angestellt sind in Unternehmen. Also wenn du Lust hast, was über Patente zu lernen, dann komm gerne damit rein. Das findet im April statt, ich glaube am 17. und 18. oder 18. und 19. April. Ist auf jeden Fall ein Donnerstag und ein Freitag. Ich tue das halt, wie gesagt, noch in die Shownotes rein, den Link. Und wenn du magst, dann sei gerne dabei, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt starten wir mit den Kreativitätstechniken. Und zwar, wenn man sich die Kreativitätstechniken mal überblicksmäßig anschaut, dann merkt man relativ schnell, dass es 2 große Kategorien gibt, in die man die einteilen kann. Es gibt einmal Methoden, die eher die Intuition anregen. Das ist sowas zum Beispiel wie Brainstorming oder auch die Methode 635, die ich gleich noch erklären werde. Und auf der anderen Seite gibt es wirklich auch Methoden, wo es systematisch analytisch zugeht, wo man wirklich auf systematische Art und Weise zu neuen Ideen kommen kann. Das sind zum Beispiel der morphologische Kasten oder auch TRIES, wenn du davon schon mal was gehört hast. Das beides spreche ich auch später nochmal genauer an. Und jetzt starte ich erstmal mit den Intuition anregenden Methoden. Und zwar möchte ich als allererstes über das Brainstorming sprechen. Brainstorming ist eine ziemlich weit verbreitete Technik, Kreativtechnik, die hast du bestimmt auch schon mal gehört. Von Alex Osborne wurde die entwickelt und die zielt wirklich darauf ab, eine sehr große Anzahl von Ideen in einer Gruppe zu generieren, um dann eine Problemstellung zu lösen. Und es gibt verschiedene Schritte, mit denen man da losgehen kann. Als erstes sollte man das Problem definieren und da fängt es nämlich schon an, dass das viele Leute überspringen und gar nicht klar ist, was sie für ein Problem jetzt hier angehen wollen oder worüber sie brainstormen wollen. Das ist aber sehr, sehr wichtig, um auch die Richtung hier festzulegen für das Brainstorming. Deswegen ganz, ganz wichtig am Anfang, stell das Problem wirklich klar. Mach klar, worum es wirklich geht. Also ein Problem oder eine Herausforderung, die alle Teilnehmer irgendwie haben. Und das ist dann das Zentrum deiner Problemdefinition. Als zweiter Schritt, wenn man das Problem wirklich klar definiert hat, geht es dann an die Ideensammlung. Da geht es darum wirklich, dass man relativ spontan Ideen äußern kann und das auch erstmal ohne Kritik oder irgendeine Bewertung, um einfach hier die Kreativität zu maximieren und auch wirklich auch mal Ideen zu bekommen, die out of the box sind. Und da sind wir nämlich auch schon am dritten Schritt, nämlich wirklich auch ermutigen, alle Teilnehmer ermutigen, mal auch wilde Ideen zu äußern, die wirklich außerhalb dessen sind, was man so normalerweise vielleicht zu dem Problem denken würde, um auch wirklich hier unkonventionelle und außergewöhnliche Ideen hervorzubringen, die man ja dann irgendwann im späteren Schritt auch noch bewerten kann. Aber erstmal geht es hier um die Sammlung. Manchmal stellt es sich nämlich heraus, dass gerade die unkonventionellen oder außergewöhnlichen Ideen, wo man erstmal denkt, das ist ja jetzt was ganz Neues, vielleicht funktioniert das gar nicht, das sind manchmal sogar die besten Ideen. Deswegen erstmal alles so sammeln, was da kommt. Ja, da muss man das Ganze natürlich auch noch aufzeichnen. Das wäre jetzt der vierte Schritt, also das wirklich auch gut dokumentieren und dann das Ganze bewerten und analysieren. Und vielleicht da auch dann verschiedene Kategorien aufmachen und sagen, okay, das sind jetzt eher unkonventionelle Ideen, das sind eher so die klassischen Ideen oder man kann auch andere Kategorien wählen und da einfach mal die ganzen Ideen reintun und dann versuchen, das auch zu bewerten und zu gucken, was funktioniert davon überhaupt oder kann funktionieren überhaupt, was kann vielleicht nicht funktionieren, was kann man von vornherein ausschließen, was kann man vielleicht auch als Grundlage nehmen, um das nochmal zu verändern und dann eine etwas andere Idee draus zu machen, die dann doch funktioniert. Also da geht es dann darum, das zu analysieren und zu gucken, mit welcher Idee man weitermacht. Die Vorteile von Brainstorming sind na klar, dass man das Ganze einfach organisieren kann. Das geht relativ schnell. Man setzt sich einfach an einen Tisch und fängt an. Das fördert auch sehr extrem die Kreativität und das freie Denken, was wir ja gerade für disruptive Erfindungen oder Richtung disruptive Erfindungen brauchen. Und man kann sehr viele Ideen in sehr, sehr kurzer Zeit generieren. Das ist gleichzeitig verknüpft auch wieder mit Nachteilen, denn es kann natürlich dann auch zu vielen unrealistischen oder auch unbrauchbaren Ideen führen. Da muss man dann halt wirklich hinterher eine gute Analyse machen. Was auch passieren kann, wenn man so in der Gruppe zusammensitzt, dann kann es sein, dass es da ja auch etwas stillere Teilnehmer gibt, die eher introvertiert sind. Und das kann in der Gruppendynamik dazu führen, dass die in ihrem Ausdruck, in ihren Ideen eher unterdrückt werden und die nicht so zu Wort kommen. Und wie gesagt, eben auch schon angesprochen, die Qualität der Ideen ist nicht immer hoch. Das heißt, man muss hinterher wirklich gut aussortieren. Besonders geeignet ist Brainstorming für sehr frühe Phasen in Projekten, wo es noch darum geht, eher quantitativ Ideen zu sammeln und die Qualität noch nicht so im Fokus steht. Also erstmal wirklich sehr, sehr breit zu denken und dann zu gucken, in welche Richtung man weitergeht. Also insofern auch wirklich geeignet für Probleme, wo man noch gar nicht weiß, wo man hin will. Also man kann das Problem zwar klar definieren, aber in welche Richtung die Lösung geht, die weiß man noch nicht und dafür ist Brainstorming super. Wenn ich jetzt ein paar Tipps geben sollte, was man beachten sollte, wenn man Brainstorming macht, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man da versucht, eine sehr offene und positive Atmosphäre zu schaffen, um halt die Teilnehmer auch von etwas stilleren Teilnehmern oder Mitgliedern der Gruppe zu fördern. Und was auch noch sehr sinnvoll sein kann, ist, dass man sich ein klares Zeitlimit setzt, dass man wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt hier für so und so viele Minuten. Damit man halt auch die Dynamik innerhalb dieses Zeitfensters aufrechterhält und das nicht so langsam hinterher ausläuft und keiner mehr so richtig weiß, was er machen soll und die Motivation dann sinkt, sondern wirklich so sehr, sehr klar am Anfang sagt, wie lange das Ganze gehen soll. Was man auch noch machen kann oder überlegen kann, ist, dass man zum Beispiel Online-Tools einsetzt. Da kann es dann auch dazu führen, dass man vielleicht eher die stillen Teilnehmer auch noch abholen kann. Das Brainstorming kann man dann auch direkt kombinieren mit dem Mindmapping. Das habe ich jetzt, würde ich jetzt nicht so als quasi neue Methode einführen, sondern das würde ich jetzt mal im Zusammenhang mit dem Brainstorming erklären. Und zwar, das wurde von Tony Buzan entwickelt in den 1970er Jahren. Und das basiert auf der Annahme, dass das Gehirn Informationen besser verarbeiten und erinnern kann, wenn sie strukturiert sind und auch visuell dargestellt werden. Das heißt, was wir hier machen beim Mindmapping ist, dass wir ein zentrales Bild aufstellen, ein zentrales Bild oder Konzept, das das Hauptthema darstellt. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, sozusagen, dass da so eine ovales Fenster ist, wo dann einfach ein Wort zum Beispiel drinsteht oder ein Problem definiert wird. Und davon abgehend gibt es dann verschiedene Verzweigungen von diesem Zentrum aus sozusagen. Da gehen dann Äste ab, die dann unterschiedliche Ideen oder Unterthemen repräsentieren. Und jeder Ast kann natürlich auch weitere Verzweigungen haben, also für etwas detailliertere Gedanken oder Informationen dann zu diesen Ästen. Was man hier auf jeden Fall beachten muss, ist, dass man hier keine langen Texte schreiben sollte, sondern immer nur irgendwelche Schlüsselwörter oder kurze Phrasen, weil sonst wird das Ganze einfach zu unübersichtlich. Und was man auch noch gut machen kann, ist, dass man Farben und Bilder einsetzt, also dass man die dann so schon ein bisschen ja, kategorisiert und leichter macht, auf einen Blick zu erkennen, was auf der Mindmap dargestellt ist. Die Schritte wären also, dass man erstmal anfängt mit einem Zentralbild, also zum Beispiel, was ich eben gerade gesagt habe, so ein ovales Textfeld, wo man was reinschreibt. Und dann fügt man langsam die Verzweigungen hinzu und geht da quasi die Hauptideen und Schlüsselkonzepte durch, die dann immer weiter verästelt werden und dann immer mehr Details dazu kommen. Der Vorteil von Mindmapping ist halt, dass es auch wieder das kreative Denken fördert und halt die Generierung neuer Ideen und man hier auch sehr, sehr gut out of the box denken kann. Man hat dabei aber auch gleichzeitig schon so eine Organisation und Strukturierung von Gedanken und das erleichtert auch wieder das Erinnern an verschiedene Dinge, die man da aufgeschrieben hat und die Übersicht über diese ganzen Gedanken, die man da hat. Und man kann das halt auch sehr gut nutzen, indem man da zusammen dran arbeitet und man zum Beispiel auf einem Mindmap zusammen drauf zugreift oder sich hinsetzt an einen Tisch und jeder dann da an den Ästen rummalen darf. Man kann das, wie gesagt, gut einsetzen beim Brainstorming und zur Ideenfindung. Man kann das natürlich auch einsetzen zur Projektplanung, Management, hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Auch in der Vorbereitung, wenn man Präsentationen machen will oder Berichte, da kann man das natürlich auch gut mit einfügen. Das war also erstmal die erste Technik, Brainstorming mit, wenn man das möchte, auch noch im Zusammenhang mit Mindmapping benutzen. Die zweite Methode, die ich vorstellen möchte, ist die Methode 6-3-5. Wie macht man das? Die Methode beginnt mit 6 Teilnehmern. Das ist die Startposition sozusagen. Und jeder Teilnehmer trägt hier auch zur Ideenfindung bei. Und zwar funktioniert das so, dass jeder Teilnehmer zu Beginn 3 Ideen auf ein Blatt Papier schreibt oder auch ein digitales Dokument, kann man natürlich auch so machen. Bezogen natürlich auf ein vorgegebenes Thema oder ein Problem. Und dann hat jeder 5 Minuten Zeit. 5 Minuten Zeit für das Aufschreiben dieser 3 Ideen. Und nach Ablauf dieser 5 Minuten wird das Blatt rotiert, also das wird zum nächsten weitergegeben und der schreibt dann auch wieder für 5 Minuten 3 Ideen auf. Und so macht man 5 Durchgänge, sodass jeder Teilnehmer auf ein Blatt seine 3 Ideen aufgeschrieben hat. Also auf einem Blatt stehen dann jeweils 3 Ideen von jedem Teilnehmer, so kann man es auch formulieren. Und da hat wirklich dann jeder Teilnehmer die Möglichkeit, die Ideen auch seiner Vorgänger zu sehen und darauf aufzubauen. Und so kann man die Idee dann auch immer weiterentwickeln, also die Idee, die derjenige am Anfang kreiert hatte. Am Ende stehen also auf jedem Blatt 18 Ideen, also 3 Ideen von jedem der 6 Teilnehmer. Wie macht man das jetzt nun, wenn man das nochmal auf Schritte runterbricht? Also erstens natürlich auch wieder hier die Problemdefinition, das muss auch wieder ganz klar sein. Dann bereitet man die Teilnehmer vor, ne? Da muss jeder ein Teilnehmer einen Stift und ein Papier haben oder halt den Zugang zu einem digitalen Dokument. Und dann fängt jeder Teilnehmer an, hat 5 Minuten Zeit und schreibt erstmal 3 Ideen auf und gibt dann das Blatt weiter. Dann kommt der nächste dran, wieder 5 Minuten 3 Ideen aufschreiben. Und so tauscht man das dann immer weiter aus, bis halt auf jedem Blatt dann, wie gesagt, diese 18 Ideen drauf sind. Und am Ende muss das Ganze dann natürlich ausgewertet werden. Und da kann man dann auch wieder eine Analyse vornehmen, kann man gucken, wie man das Ganze bewertet und schaut, was davon sinnvoll ist und was nicht und was man weiter verfolgen möchte. Die Vorteile der Methode 6-3-5 sind, dass man sehr viele verschiedene Perspektiven von verschiedenen Teilnehmern bekommt und damit hat man eine ziemlich breite Palette an Ideen. Man vermeidet auch, dass es wirklich einzelne Stimmen gibt, die sehr dominant sind in dieser Gruppe, wie halt beim Brainstorming zum Beispiel, sondern auch stillere Teilnehmer kommen hier zum Zug, weil sie auch in den Prozess genau gleichrangig eingebunden werden. Und man baut hier auf bestehenden Ideen auf. Also das heißt, der Erste, der jetzt was draufschreibt auf das Blatt, der macht sozusagen die Grundrichtung, der stellt die Grundrichtung fest und alle anderen bauen dann so ein bisschen darauf auf, sodass man dann halt tiefer gehen kann und weiter das Ganze durchdenken kann. Was ein bisschen herausfordernd sein kann, ist, dass es sein kann, dass durch diese sehr schnelle Generierung von Ideen auch wieder hier die Qualität leidet. Und es kann natürlich auch sein, dadurch, dass die Zeit begrenzt ist auf 5 Minuten, dass einige Ideen einfach eher schlechter ausgearbeitet sind und deswegen schwer verständlich sind. Deswegen muss man da vielleicht dann am Ende nochmal gucken und nochmal nacharbeiten. Aber grundsätzlich ist es ein ziemlich effektives Tool für Teams, auch wirklich alle einzubeziehen und sehr viele verschiedene Perspektiven zu bekommen. Das eignet sich auch besonders für die Anfangsphasen eines kreativen Prozesses, also wenn man auch noch nicht weiß, in welche Richtung man weitergehen möchte. Als dritte Methode möchte ich dir das Design Thinking vorstellen. Das Design Thinking, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, ist sehr gut für die Entwicklung neuer Innovationen nutzbar. Und zwar, weil man sich da wirklich auf die Zielgruppe zentriert und guckt, was die brauchen und wie man das mit Kreativität umsetzen kann. Wie macht man das nun? Was sind die verschiedenen Schritte von Design Thinking? Der erste Schritt ist Empathie. Also da geht es schon mal anders los als bei den anderen zwei Methoden, die ich gerade vorgestellt habe. Der erste Schritt, Empathie, da geht es darum, erstmal die Bedürfnisse, die Wünsche oder auch Herausforderungen der Nutzer, also der Kunden, zu verstehen. Und wenn man das richtig verstanden hat, dann kann man zu Schritt Nummer zwei übergehen. Das ist die Problemdefinition. Also da geht man wirklich erstmal von der Empathie aus. Und dann als zweiter Schritt kommt erst die Problemdefinition, nämlich die Definition des Problems aus der Sicht des Kunden. Also nicht von deiner Sicht, der du Entwickler bist, sondern wirklich aus der Nutzersicht. Und dann versucht man als dritten Schritt daraus dann Ideen zu entwickeln, die man aus den ersten zwei Phasen abgeleitet hat. Als vierter Schritt wäre dann im Design Thinking das Prototyping vorgesehen, also dass man wirklich Prototypen oder Modelle entwickelt zu den Ideen, die man da gesammelt hat und guckt halt, ob die funktionieren oder nicht. Das wäre dann der fünfte Schritt, testen. Ne? Also testen des Prototypen, wo man auch wirklich mit echten Nutzern Feedback sammelt und guckt, ob das Ganze funktioniert. Das sind also die fünf Schritte vom Design Thinking. Die Vorteile vom Design Thinking sind, dass es wirklich stark nutzerzentriert ist. Manchmal ist es ja wirklich so, dass auch man, wenn man aus Entwicklersicht guckt, man vielleicht am Bedarf des Kunden ein bisschen vorbei entwickelt. Und da ist es wirklich so bei der Methode, dass es ganz stark darauf ausgerichtet ist, dass man sich wirklich erstmal anguckt, was braucht der Kunde überhaupt oder was will der Kunde überhaupt, was hat er für Herausforderungen. Und es fördert halt einfach die Kreativität in dem Bereich, also aus der Perspektive auch des Kunden. Die Nachteile aber sind, dass es auch sehr zeit- und ressourcenintensiv sein kann, denn der vierte Schritt fordert ja Prototyping, ne? Also das heißt, da muss man ja schon auch ein bisschen Zeit und Ressourcen reinstecken. Oft sind auch für das Umsetzen interdisziplinäre Teams ja erforderlich, was das Ganze auch nicht einfacher macht. Und die Ergebnisse des Ganzen sind auch nicht immer sofort messbar. Es ist aber gut geeignet für die Entwicklung neuer Produkte oder wenn man auch neue Dienstleistungen oder Prozesse entwickeln möchte, besonders in den Bereichen, in denen die Nutzerbedürfnisse und auch ja, Nutzererlebnisse im Vordergrund stehen sollen. Wenn ich hier zum Design Thinking einen Tipp geben sollte, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall gut, wenn man offen ist für Feedback und auch die Bereitschaft, den Prototypen dann nochmal basierend auf den Nutzerreaktionen zu überarbeiten. Also da ist wirklich Zusammenarbeit mit den Nutzern auch gefragt im Endeffekt und zu gucken, dass man da auch offen für bleibt und nicht sich dann dem verschließt. Als vierte Methode möchte ich dir die Scamper-Methode vorstellen. Das ist auch eine sehr kreative Technik, die von Bob Eberle entwickelt wurde. Und dieses Scamper, das steht für Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate und Reverse. Und wir gehen jetzt gleich nochmal die einzelnen Punkte ein bisschen genauer durch. Die Methode ist vor allen Dingen dafür gedacht, wenn man bestehende Produkte oder Dienstleistungen ja überdenken möchte oder halt auch verbessern möchte. Und wie macht man das jetzt? Die Schritte wären erstens das Substitute, also das Ersetzen. Da sollte man überlegen, was im aktuellen Produkt oder Prozess ersetzt werden kann. Als zweiten Punkt Combine, also kombinieren. Da sollte man versuchen, Möglichkeiten zu finden, Elemente zu kombinieren, um Synergien zu schaffen. Als dritten Punkt ist das Adapt, das Anpassen. Da versucht man dann, die bestehenden Ideen an neue Kontexte anzupassen. Der vierte Schritt wäre Modify, verändern. Da geht es darum, dass man Elemente des Problems oder der Lösung verändert oder verstärkt. Fünftens, Put to another use, also eine andere Verwendung. Da sollte man überlegen, wie man das Produkt oder die Dienstleistung auch in einem anderen Kontext nutzen kann. Dann Eliminate, eliminieren. Da versucht man, unnötige oder redundante Elemente zu entfernen. Und siebtens Reverse, also umkehren. Jetzt kehren wir mal in dem Schritt die Annahmen um und betrachten das Gegenteil des Problems. Also das sind die verschiedenen Schritte, die man mal durchgehen kann mit dem aktuellen Produkt und einfach mal gucken, was dann an Ideen dabei herauskommt. Die Vorteile sind, dass es relativ einfach anzuwenden ist. Man fördert dadurch auch wieder das kreative und auch das laterale Denken. Es hilft auch, neue Verwendungsmöglichkeiten oder Verbesserungen zu entdecken. Aber es hat natürlich auch Nachteile, denn es kann auch hier wieder zu vielen irrelevanten Ideen führen. Und es erfordert eine manchmal ja gewisse Erfahrung, um auch wirklich effektiv mit diesem Prozess zu sein. Und es ist nicht immer geeignet für die Entwicklung völlig neuer Produkte. Also man kann das auch mal versuchen, aber eigentlich ist es eher für die Entwicklung von Produkten, als Weiterentwicklung von Produkten, die schon existieren. Also wenn man die optimieren möchte. Hier wäre mein Tipp auch bei der Scamper-Methode, sich da nicht überwältigt zu fühlen und zu gucken, okay, ich gehe das jetzt wirklich schrittweise an. Ich mache jetzt erstmal ein oder zwei Schritte aus diesem Prozess und guck mal, was dabei rauskommt. Wenn man alles auf einmal versucht, dann wird es ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen am besten wirklich langsam und schrittweise da durchgehen und gucken, was dann da für Antworten man selber generieren kann zu den einzelnen Punkten. Man kann auch jeweils in diesen Schritten, die man da durchgeht, die Brainstorming-Methode benutzen, um halt neue Ideen zu generieren. Also sage ich mal, wenn man sich Schritt Put to another use anguckt, also eine andere Verwendung, dass man dafür für diesen Punkt, diesen Schritt 5 in der Scamper-Methode, dass man sich da auch wieder hinsetzt und das über Brainstorming löst und sich einfach mal ganz wilde Ideen ausdenkt, wie man das Ganze noch neu verwenden kann oder anders verwenden kann. Als fünfte Methode möchte ich dir den morphologischen Kasten vorstellen. Da geht es jetzt eher in die Richtung systematische Strukturierung, also systematische Herangehensweise beim Problemlösen. Jetzt sind wir in der anderen Kategorie der Kreativitätsmethoden angelangt sozusagen. Also die anderen, die ich bis jetzt erklärt habe, die waren eher so in Richtung, viel in Richtung Intuition. Und der morphologische Kasten ist da eine sehr strukturierte Herangehensweise. Wie sehen jetzt nun die einzelnen Schritte vom morphologischen Kasten aus? Natürlich muss man hier auch erstmal wieder wissen, was man eigentlich sich anschauen will. Und dann nimmt man sich das Produkt bzw. das Problem und schaut sich mal die verschiedenen Parameter an, die man daran ändern könnte oder die variabel sein könnten und bestimmt deren Schlüsselelemente oder bzw. Dimensionen. Und im zweiten Schritt, darauf aufbauend, erstellt man dann einen sogenannten morphologischen Kasten. Das ist im Prinzip eine Tabelle. Und in den Zeilen stehen Parameter und in jeder Spalte stehen dann die möglichen Ausprägungen oder Lösungen des Ganzen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir nehmen mal die Aufgabe, dass wir Ideen für einen neuartigen Tisch generieren wollen. Dann überlegen wir uns, was die Parameter für einen Tisch sind. Zum Beispiel Tischbeine, also wie viel Beine der Tisch hat, wie groß der ist, aus welchem Material er gebaut ist, welche Form er hat. Und da kann man sich sicherlich noch weitere überlegen. Aber das wären jetzt erstmal so die Parameter, die ein Tisch haben kann. Dann überlegt man sich, welche Ausprägungen diese Parameter haben können. Also zum Beispiel bei der Form wäre das, ich kann einen runden Tisch haben, ich kann einen eckigen Tisch haben, ich kann vielleicht auch einen Tisch als Dreieck haben. Und bei den Tischbeinen wäre es so, dass es natürlich Tische mit drei Beinen gibt, mit vier Beinen, mit fünf Beinen, mit sechs Beinen. Auch da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen. Genauso beim Material, das kann aus Holz sein, man kann einen Glastisch haben, einen Steintisch vielleicht auch und einen Plastiktisch, einen Metalltisch. Und diese ganzen Ausprägungen schreibt man sich einmal auf. Und das Ganze schreibt man nicht sich einfach nur so auf, sondern man ordnet das in einer Tabelle. Und zwar in den Zeilen kommen die verschiedenen Parameter rein, also zum Beispiel Tischbeine, Form und so weiter. Und in den Spalten schreibt man dann die verschiedenen Ausprägungen rein. Also zum Beispiel für die Spalte Tischbeine kommt dann in die Spalten rein 3, 4, 5, 6 Beine als Anzahl. Und was man dann machen kann, ist super interessant, weil man kann dann anfangen, wenn man alles aufgeschrieben hat und sich so eine ganze Tabelle erstellt hat mit allen Parametern und Ausprägungen, dass man dann anfangen kann und man nimmt einfach mal einen Stift und zieht so Linien durch, die man also von oben durch die Tabelle durch nach ganz unten und dass man alle Parameter einmal erfasst hat mit dem Stift. Und dann hat man zum Beispiel einen Tisch, der hat, fängt man an bei drei Beinen, mit einem Material, das Holz ist, mit einer ovalen Form und wenn man jetzt zum Beispiel noch eine Farbe dazu hätte, einer grünen Farbe. Und so kann man gucken, dass man einen Faden oder mehrere Faden auch, mehrere Wege durch diese Tabelle zieht und dann hat man eine Kombination von Parametern oder Ausprägungen von Parametern, die dann ein neues Produkt ergeben. Da kannst du auch mal, wenn dir das jetzt schwerfällt, dir das vorzustellen, einfach mal googeln, geh mal zu Google Bilder und dann gibst du einen morphologischer Kasten, da wirst du vielleicht auch mein Beispiel gleich finden und da siehst du, wie das Ganze miteinander verbunden wird. Wenn wir also im zweiten Schritt den morphologischen Kasten erstellt haben, also diese Tabelle, dann geht es im dritten Schritt darum, eine Kombination von Optionen vorzunehmen. Und da geht es darum, was ich eben gerade schon gesagt habe, dass man dann so einen Faden durch diese Tabelle zieht und guckt, welche Parameter man miteinander verbinden kann, um zu einer neuen Kombination zu gelangen. Und als vierter Schritt wäre dann auch wieder die Analyse oder die Bewertung des Ganzen. Da guckt man dann auch, ob das Ganze überhaupt machbar ist und wie hoch die Qualität dieser Lösung ist, die man da generiert hat. Der Vorteil des Ganzen ist, dass man wirklich mit dieser Methode sehr stark das systematische Denken fördert und halt auch versucht, das auf möglichst vielfältige Art und Weise zu sehen, das Problem oder die Lösung herbeizuführen. Damit kann man auch wirklich unkonventionelle Lösungen finden, also zum Beispiel der Tisch mit drei Beinen, der dann grün ist und aus Stein. Das gibt es jetzt ja auch nicht so häufig, aber mag sein, dass es dafür eine Marktlücke gibt. Und man kann sich das Ganze auch sehr visuell darstellen, weil man halt diese Tabelle vor sich hat, weil man da diese Fäden durchziehen kann und dann Kombinationen vornehmen kann, die man so vielleicht normalerweise gar nicht so finden würde. Der Nachteil ist, dass das Ganze sehr zeitintensiv sein kann, weil man sich ja mit verschiedenen Arten von Lösungen beschäftigt und verschiedenen Fäden sozusagen, die man da durchzieht. Und dann kann es auch sein, dass man vielleicht ein bisschen überfordert ist, wenn es zu viele Optionen sind. Und das kann man aber auch ein bisschen üben. Dann wird das vielleicht besser dass man auch effektiver mit dieser Methode umgehen kann. Die Methode ist super gut geeignet, wenn man Probleme hat, die sehr viele Variablen oder Komponenten haben, also in der Produktentwicklung zum Beispiel, wenn so ein Produkt sehr viele Variablen hat. Und wenn man sehr viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten erkunden möchte, dann macht der Einsatz eines morphologischen Kastens durchaus Sinn und bringt da auch Struktur rein. Hier auch wieder als Tipp, wirklich sich das Problem ganz klar und deutlich zu definieren am Anfang und diesen Schritt nicht zu überspringen. Und dann, auch wenn es zu viele Variablen sind, dass vielleicht man erstmal sich beschränkt auf eine bestimmte Anzahl von Parametern oder Optionen, um diesen Prozess ein bisschen einfacher und handhabbarer zu machen. Und hier kann man natürlich aber auch im Team zusammenarbeiten, um dann verschiedene Perspektiven von verschiedenen Mitarbeitern zu bekommen und nochmal neue Denkansätze mit einfließen zu lassen. Als sechstes möchte ich dir TRIS vorstellen und das zwar nur als ganz groben Überblick, weil TRIS ist unglaublich komplex und da kann ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Da mache ich wahrscheinlich auch nochmal eine besondere Folge drüber, eine Sonderfolge. Das Ganze wurde entwickelt von Genrich Altschuler und zwar in den 1940er Jahren in der Sowjetunion. Und der hat tausende von Patenten analysiert und hat universelle Prinzipien der Problemlösung daraus abgeleitet, also identifiziert und abgeleitet. Und daraus ist TRIS entstanden, also die Methodik zum Problemlösen. TRIS ist wirklich heute auch eine von großen Unternehmen angewandte Technik, zum Beispiel bei Samsung, General Electric oder Procter & Gamble ist bekannt, dass die das auch wirklich sehr intensiv nutzen, was dazu führt, dass sie ihre Produktentwicklungszeiten verkürzen können und da sehr viele innovative Lösungen für ihre Herausforderungen finden. Im Kern geht es bei TRIS darum, dass man das Problem ganz präzise formuliert und dann innere Widersprüche erkennt und dann versucht, diese zu überwinden. Und dazu wurde bei TRIS eine ziemlich große Toolbox entwickelt, also sehr viele verschiedene Tools, die man da zur Verfügung hat. Es gibt zum Beispiel die 40 Erfindungsprinzipien, die einem neue Denkanstöße geben können. Es gibt ARIES, das ist ein Algorithmus, der quasi durch den Problemlösungsprozess führt. Es gibt die Widerspruchstabelle, wo man die Kernprobleme identifizieren kann. Und es gibt noch ein paar weitere Werkzeuge. Wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Schritte man bei TRIS durchgehen kann, ist das erste und das allererste am Anfang wieder die Problemanalyse, also dass man das Kernproblem identifiziert und definiert. Und im zweiten Schritt würde man dann Widersprüche identifizieren, also technische und physikalische Widersprüche in dem Problem. Dazu mache ich auch gleich noch ein Beispiel. Als dritten Schritt würde man dann gucken, dass man verschiedene Lösungsprinzipien anwendet, also zum Beispiel die 40 Erfindungsprinzipien, um dann halt Lösungen daraus zu generieren. Und als viertes würde man dann an die wirkliche Ideenentwicklung gehen und gucken, wie man aus diesen Prinzipien konkrete Lösungen entwickeln kann. wenn man sich jetzt mal so einen Widerspruch anguckt, was ist ein Widerspruch? Also zum Beispiel, wenn man das Problem hat bei einem Smartphone, dass man einerseits ein großes Display möchte für ja, die optimale Anzeige für den Nutzer, der möchte am liebsten ein großes Display haben, um alles gut sehen zu können. Und gleichzeitig möchte man aber auch eine kompakte Größe haben, weil man das ja auch irgendwie mitnehmen möchte. Dann wäre das ein Widerspruch. Und den versucht man dann halt mit den verschiedenen Prinzipien, die Tris noch so bietet, dann aufzulösen oder dann eine Lösung für zu finden. Darauf gehe ich hier nicht weiter ein, denn das werde ich nochmal in der Sonderfolge dann über Tris genauer betrachten. Der Vorteil von Tris ist aber auf jeden Fall, dass es systematisches und innovatives Denken sehr fördert und es hat auch eine sehr hohe Erfolgsquote im Endeffekt bei der Problemlösung. Und das Ganze basiert natürlich auch auf einer sehr umfangreichen Datenbasis aus diesen Patentanalysen, die der Altschuler damals gemacht hat. Der Nachteil ist, dass Tris wirklich relativ komplex ist und es kann sehr überwältigend sein. Das erfordert tatsächlich ein bisschen Einarbeitung in diese Methodik und ein bisschen Übung damit. Und bei nicht technischen Problemen ist es auch weniger innovativ. Also das eignet sich jetzt wirklich, Tris eignet sich jetzt wirklich für technische Probleme. Weil ich da jetzt nicht weiter drauf eingegangen bin, kannst du dir, wenn du dich dafür interessierst, ja auch nochmal selber ein bisschen schlau machen, wenn du dazu schon mal Lust hast. Oder du wartest auf meine Sonderfolge. Aber du kannst natürlich auch schon mal gucken, ob du da ein bisschen Literatur zu findest. Es gibt auch ein Buch dazu, Tris for Dummies zum Beispiel. Das ist jetzt auf Englisch, aber das kann man sich zum Beispiel auch mal kaufen, wenn man da reingucken möchte. Oder naja, es gibt noch einige andere Quellen, die du dir anschauen kannst. Einfach mal im Internet ein bisschen suchen. Die siebte und letzte Methode, die ich noch vorstellen möchte, ist Six Thinking Hats von Edward de Bono. Und zwar hat der eine Methode entwickelt, der sehr viele verschiedene Denkstile fördert. Und dafür hat er die verschiedenen sechs Hüte sich ausgedacht. Jeder Hut repräsentiert dabei eine bestimmte Denkweise. Und die stelle ich dir mal ganz kurz vor. Es gibt zum einen den weißen Hut. Das sind die Informationen. Da konzentriert man sich auf die verfügbaren Daten und Fakten und versucht, das Problem aus dieser Perspektive zu sehen. Als zweites gibt es den roten Hut, das sind die Emotionen. Da versucht man, die Intuition, Gefühle und Instinkte zu berücksichtigen und das Problem aus der Sicht anzuschauen. Dann gibt es den schwarzen Hut als drittes, das ist der Kritikhut sozusagen. Aus dieser Perspektive sollen dann mögliche Probleme und Schwachstellen der Lösung identifiziert werden. Dann gibt es den gelben Hut, der vierte ist der gelbe Hut, der steht für Optimismus. Da soll man den Wert oder die Vorteile dieser Ideen herausarbeiten. Dann gibt es noch als fünftes den grünen Hut, der steht für Kreativität. Da soll man das Ganze aus der Perspektive von Kreativität und neuen Ideen sehen und das Ganze nochmal aus der Perspektive auch fördern. Und als sechstes gibt es den blauen Hut, der steht für Prozesssteuerung. Und da geht es um die Kontrolle oder Steuerung des Denkprozesses. Der blaue Hut, den ich jetzt zuletzt genannt habe, das ist derjenige, der eigentlich das Ganze moderiert, ne? Also der hat den blauen Hut auf und führt durch den Prozess. Und dann macht man das so, dass man sich gemeinsam hinsetzt, die ganze Gruppe setzt sich hin und jeder trägt erstmal den weißen Hut. Damit beginnt man. Und man guckt erstmal und sammelt alle verfügbaren Informationen zusammen und analysiert die und guckt, wo man vielleicht auch noch ja, blinde Flecken hat und wo man vielleicht noch weitere Informationen sammeln muss und wie die dann auch beschafft werden können. Dann setzt man sich gemeinsam den roten Hut auf. Also alle wechseln zum roten Hut und guckt mal, wie die emotionale Ansicht oder Reaktionen von einem selbst oder von der ganzen Gruppe dann halt zu dieser Lösung sind. Dann als nächstes kommt der schwarze Hut, wo man das Ganze versucht, also die Lösung aus einer kritischen oder eher, sag ich mal, vorsichtigen Perspektive zu sehen und mögliche Schwachstellen halt zu identifizieren. Dann setzen sich alle gemeinsam den gelben Hut auf und gucken wieder, was für Vorteile es gibt aus dieser Lösung. Und in dem grünen Hut, der dann als letztes kommt, da schaut man nochmal darauf, neue Ideen oder Alternativen dazu zu entwickeln und zu gucken, was es noch so gibt. Und zum Abschluss kann nochmal der blaue Hut, also der Moderator, die ganzen Erkenntnisse dann zusammenfassen und ja, den Prozess im Prinzip steuern und die nächsten Schritte planen. Dieser ganze Prozess hat den Vorteil, dass man wirklich als Gruppe aus einer bestimmten Perspektive gemeinsam guckt und dass man versucht, auch alle möglichen Perspektiven einzunehmen und das, so dass keine vergessen wird sozusagen. Das ist ein wirklich großer Vorteil von dieser Six Thinking Hats Methode. Die Methode erfordert auch ein bisschen Übung, dass man auch guckt, dass man immer in seiner Rolle drin bleibt. Aber je öfter man das natürlich macht und diese Prozesse durchgeht, desto besser wird man natürlich auch dadurch. Man kann das Ganze auch so ein bisschen anpassen. Also man muss das nicht immer in der gleichen Reihenfolge verwenden. Oder man kann auch die Zeit, die man sich für jeden Hut festgelegt hat vorher, an die verschiedenen Hüte anpassen und so das Ganze ein bisschen individueller machen. So, jetzt habe ich dir sieben verschiedene Methoden vorgestellt, die du für die Kreativität und für deine Problemlösung nutzen kannst. Ich hoffe, das war ein guter Überblick erstmal für dich. Ich glaube, wenn du da noch mehr drüber wissen willst und ein bisschen mehr reingehen willst in die einzelnen Methoden, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mal zu googeln oder auch mal vielleicht ChatGPT zu fragen oder irgendeine andere AI und sich da noch ein bisschen mehr Informationen zu holen. An der Stelle vielleicht auch noch ein kleiner letzter Hinweis. Natürlich sind die Sachen, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, zu den einzelnen Methoden die absolute klassische Theorie zu diesen Techniken. Das heißt aber natürlich nicht, dass du sie unbedingt so umsetzen musst, sondern du kannst auch gerne dann offen sein und schauen, wie du das für dich adaptieren kannst, verändern kannst, sodass es für dich besser taugt. Und natürlich kannst du auch schauen, wie wir das schon gemacht haben beim Brainstorming und dem Mindmapping, wie du einzelne Methoden miteinander kombinieren kannst, sodass du dadurch sozusagen auch so eine Art Synergieeffekt erhältst und damit eine breitere Ideenauswahl. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir zuzuhören. Ich hoffe, du hast Erfolg mit diesen Methoden und die machen dir auch Spaß und du hast dadurch ein paar gute Ergebnisse für deine Arbeit. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was es dann für ein Thema gibt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.